Lob und Dank sei dem Herrn, unserem Gott. Wir sind bereits gesegnet durch Wort, durch Lieder. Und ich wünsche uns allen, mir und uns allen, die Verbindung zu Gott, die Gemeinschaft mit ihm, dass er uns ein aufrichtiges Verlangen schenkt, sein Wort zu hören, dass wir bereit sind, uns belehren zu lassen, korrigieren zu lassen, in den Stand hineingebracht zu werden, in den wir hineingehören und erfunden werden möchten, wenn der Herr wiederkommt. Wir wissen, bei der Wiederkunft des Herrn wird der Leib verwandelt werden, aber jetzt muss die Seele, das Innere muss jetzt verwandelt werden, damit das Äußere dann verwandelt werden kann. Wenn das Innere jetzt nicht verwandelt wird, dann kann das Äußere nicht verwandelt werden. Und deshalb mögen diese Stunden der Gemeinschaft, Stunden der Zubereitung sein, wo wir unserem Herrn näher kommen. Und er und seinen Willen noch mehr offenbaren kann. Ich bin überwältigt von all den Anrufen. Es beginnt mit Australien. Es beginnt mit Australien und setzt sich fort über Moldawien, Usbekistan, Ukraine. Seit gestern können alle in der russischen Sprache mithören. Und das ist für mich ein Geschenk. Und ich glaube besonders für unseren geliebten Bruder Paul Schmidt. Ihr würdet Bruder Schmidt nicht wiedererkennen, wenn ihr ihn erleben würdet bei einer Übersetzung aus dem Deutschen ins Russische. Das ist dann ein ganz anderer Bruder Schmidt. Dann ringt er nicht nach Worten, dann fließt das alles, aber wirklich schön. Wir sind Gott dankbar. Anrufe bis 3 sogar aus Südafrika, aus dem Kongo, wirklich von überall. Und wir freuen uns darüber, dass Menschen hören. Und ein Bruder sagte mit Betonung, Bruder Frank, wir beten Tag und Nacht für dich. Und wir beten für das Werk Gottes auf Erden, dass es zur Vollendung komme und der Herr wiederkommen kann. So danken wir unserem Herrn für die Gnade, für das Vorrecht, für die Gelegenheit, dass wir tatsächlich von hier aus die ganze Welt jetzt in 7 Sprachen erreichen können und alle können hören und mitsehen und gesegnet werden. Ich denke an den Anfang in den 60er Jahren, wie mühsam all die Reisen nach Osteuropa waren, alle Reisen mit dem Auto, wie oft die Not auf den Grenzen drohte, wo alles durchsucht wurde. Jeder Koffer, alles Gepäck und man suchte nur nach Bibel. Haben Sie Bibeln mit sich? Haben Sie christliche Literatur mit sich? Das waren die ersten beiden Fragen auf allen Grenzen nach Osteuropa in jedes Land. Tja, und Bruder Frank hatte tatsächlich einmal in Bukarest 6 Bibeln und seine eigene. Ich habe es hier schon mal erzählt, wie Gott, der Herr, es dann wunderbar geführt hat, dass der Zollbeamte sich nur umschaute, ob nicht Kollegen da sind, die das mitsehen und mithören, und hat mir alles Gute gewünscht und gesagt, geben Sie die Bibeln Ihren Freunden. Und das haben wir dann auch getan. Wenn ich an all die Jahre denke, an meinen ersten Besuch in Moskau, ersten Besuch in Prag, ersten Besuch in Warschau, ersten Besuch in Bukarest und überall, und dann heute daran denke, dass alle mithören, mitsehen können, keine beschwerlichen Reisen mehr, sondern die Möglichkeit, das Wort unseres Gottes zu bringen. Auch heute möchte ich alle herzlich willkommen heißen, besonders unseren ganz speziellen Besuch aus Chile. Steht ihr beiden noch einmal auf. Ich weiß nicht, ob es euch recht ist, aber das ist Mutti Schaffrick und Tochter. Und seid gesegnet. Wir freuen uns, dass ihr hier sein könnt, dass Gott es möglich gemacht hat. Der Allmächtige segne euch. So Gott will, sehen wir uns dann irgendwann in Chile wieder. Gott segne euch. Und ebenso alle anderen. Wir haben Besuch aus Botswana. Wirklich von überall. Und aus ganz Europa, aus Marseille, aus Lyon, aus Grenoble und dann natürlich hier all unsere Freunde. Ja, unser Bruder hier vorne, Bruder Erwin, Gott segne dich besonders. So Gott will, das haben wir gestern mit Bruder Kupfer und Brüdern kurz besprochen. So Gott will, komme ich mit Bruder Kupfer bald nach Lyon. Gott segne euch. Wir sind dem Herrn wirklich von Herzen dankbar. Dann werden wir gleich 2 Brüder noch zum Gebet rufen. Aber lasst mich ganz kurz, darum wurde ich auch gebeten, doch ein paar mehr Worte über das Zeitgeschehen mit Israel zu sagen, um Information weiterzugeben. Der Bruder aus Australien fragte, was ist jetzt, was geschieht jetzt in Israel? Andere Brüder fragten. Lasst mich dazu in aller Kürze zunächst Gottes Wort lesen. Und Gottes Wort ist ja unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amos, 9. Kapitel von Vers 14. Amos 9 von Vers 14. Dann will ich auch das Geschick meines Volkes Israel wenden, dass sie die verwüsteten Städte wieder aufbauen und darin wohnen, dass sie Weinberge anpflanzen und den Wein von ihnen trinken, dass sie Gärten anlegen und deren Früchte genießen. Jetzt kommt's. Dann will ich sie in ihrem Boden, dann will ich sie in ihrem Boden fest einpflanzen, und sie sollen nicht wieder ausgerissen werden aus ihrem Grund und Boden, den ich ihnen gegeben habe. Amen. Der Herr, Amen. Dein Gott, hat es verheißen.
Amen. Amen. Amen.
Ja. Amen.
Amen.
Und hier ist der Punkt. Weil Israel im Land der Verheißung ist und aus 143 Ländern gesammelt wurde am Ende der Tage, wie Gott es in Jesaja 14, Vers 1, in Jeremia 31 gesagt und auch im Propheten Ezekiel sogar die Einteilung der Stämme wieder geordnet hat, weil es um das Land der Verheißung und um das Volk der Verheißung geht, sind all die Angriffe, die gesamte Feindschaft ist gegen das Volk Gottes gerichtet, weil Gott Verheißungen gegeben und aus Gnaden erfüllt hat. Und das auf die Gemeinde übertragen, ist es genauso. Der Feind richtet seine Angriffe auf keine Gemeinde, auf keine Denomination, allein auf die Auserwählten, die Gottes Verheißungen glauben und im Wort der Verheißung für diese Zeit erfunden werden. Und das soll uns trösten, das soll uns stärken, denn dadurch erkennen wir, dass Gott seinen Weg mit Israel und mit der Gemeinde aus den Nationen hat. Nur, und das auch in aller Kürze, aus alten Publikationen, besonders was Jerusalem betrifft. Wir alle haben sehr deutlich begriffen, dass der Friedensprozess einen neuen Schwung bekommen wird und dass jetzt um jeden Preis Frieden erreicht werden muss. Wir alle wissen, es wird ein Scheinfriede sein. Denn so steht's geschrieben, wenn sie sagen werden, jetzt ist Friede, jetzt ist keine Gefahr, dann kommt das Verderben plötzlich über sie, wie die Wehen über eine schwangere Frau. Ein ganz offizieller Artikel, und hier steht's geschrieben, vor allem der UN-Teilungsplan 181 von 1947, der die Teilung in einen jüdischen und einen arabischen Staat sowie in die Internationalisierung Jerusalems vorsah, hatten Papst Pius XII., geboren 1876, gestorben 1958, mit seinen vier Verbündeten in Rom bewogen, über eine katholische Übernahme Jerusalems in Verhandlungen zu treten. 1947, der Teilungsplan 181 und die Krönung dieses Teilungsplanes sollte darin bestehen, dass die römisch-katholische Kirche die Herrschaft über Jerusalem zugesprochen bekommt. Wir werden nicht auf Einzelheiten eingehen, aber so viel kann gesagt werden. Das Vertrauen in die USA und in alle anderen Staaten und Regierungschefs der Welt ist nicht mehr da. Es gibt nur eine einzige Weltmacht in der Wirtschaft, Politik und Religion zusammengefasst ist. Und wo? Nun, seit 4 Wochen die Verhandlungen schon angelaufen sind nach dem Austausch des Nuntius aus dem Vatikan in Jerusalem und der Botschafter Israels im Vatikan. Und nun ist wirklich alles so weit, und haltet euch fest, jetzt wird in Jerusalem, in der Notre Dame, das ist dort die höchste katholische Stätte in Jerusalem, da wird jetzt den Juden das Turiner Grabtuch gezeigt. Das Turiner Grabtuch. Wer hat davon gehört? In den 50er Jahren ist darüber geschrieben worden. Und weil in diesem Leinen Blut sein sollte, hat man die Behauptung aufgestellt, dass Jesus Christus gar nicht gestorben, sondern nur gemartert und dann in das Grab gelegt wurde. Und der Beweis sollte das Blut in diesem Leinentuch sein. Und das war der größte Betrug, der überhaupt jemals getan wurde. Im Hebräerbrief steht geschrieben, dass unser Herr als Hoherpriester mit seinem eigenen Blut in das himmlische Heiligtum eingegangen ist. Sein Blut ist in keinem Grab und in keinem Grabtuch. Sein Blut ist auf dem Gnadenthron. Auf dem Gnadenthron. Und wir haben freien Zugang zum Gnadenthron. Doch wie das alles so sein muss, es fügt sich in die Endzeitprophetie, damit dort ein Konsens gefunden wird, damit über Jerusalem der Vertrag gemacht werden kann, wie es im Propheten Daniel vorausgesagt wurde. Und wir leben tatsächlich in der Epoche, wo all diese Dinge ihren Lauf nehmen und Brüder und Schwestern, ohne Angst zu machen, wir dürfen uns auf die Wiederkunft des Herrn vorbereiten. Das Kommen des Herrn ist nahe. Tag und Stunde wissen wir nicht, aber so viel wissen wir, sein Kommen ist nahe. Was mich, seitdem ich nun den Artikel über Mel Gibson gelesen habe, verzeiht, wenn ich das auch noch erwähne, der Mann, der den Horrorfilm, so könnte man der Beschreibung nach sagen, über das Leiden und die Kreuzigung Jesu gedreht hat, Milliardär geworden ist, den haben sie jetzt ja betrunken gestellt. Und als erstes, so steht es in der Presse, in der Westdeutschen Zeitung geschrieben, als erstes hat er den Polizisten angepöbelt und gesagt, du Drecksjude, du Drecksjude. So hat dieser Mann, Gibson, der den Film über das Leiden Jesu gedreht hat, an den Polizisten angesprochen und dann losgeschimpft, die Juden sind verantwortlich für alle Kriege dieser Welt. Jetzt hat dieser Mann, der im Newsweek am 16. Februar 2004 ein Interview gegeben hat, und gesagt hat, ich habe als Protestant, ich habe als Katholik in einem protestantischen Land so gelitten, wie Jesus Christus unter den Juden gelitten hat. Und dann kommt jetzt die Sache ans Tageslicht und ich musste so daran denken, dass sogar die Kreuzigung, das Leiden unseres Herrn wird so in den Schmutz gezogen, da versteckt sich ein Judenhasser, der den Juden neu eine auswischen möchte und wie die römische Kirche seit Anfang an bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil in jeder Karfreitagsmesse wiederholt hat, dass die Juden an dem Tod Jesu Christi schuldig sind. Und er als Jude hat den ganzen Film gedreht, um den Juden noch einmal eine draufzugeben. Brüder und Schwestern, diese ganze Welt ist nur auf Lug und Trug aufgebaut. Nichts als Lug und Trug, Scheinheiligkeit ist in dieser Welt und besonders in der religiösen Welt. Dann haben wir hier auch, können Sie aus dem Internet rausholen, ohne Maria ist die Kirche nicht mehr katholisch. Ja, haben wir eine Marienreligion und die Heilige Schrift erwähnt Maria tatsächlich zum letzten Mal in Apostelgeschichte, dem ersten Kapitel im 14. Vers, dass Maria zusammen mit den 120 auf dem Obersöller war, im Saal des Abendmahles, um die Ausgießung des Heiligen Geistes mitzuerleben. Und wenn man die ganze Beschreibung, die der deutsche Kardinal in der Schweiz den ganzen Vortrag gehalten hat, an dem Wallfahrtsort, wie alles aus dem Zusammenhang genommen und wirklich unbiblisch dargestellt wird, obwohl einzelne Bibelstellen Verwendung finden. Aber alles aus dem Zusammenhang genommen und in den eigenen Zusammenhang getan. Ja gut, ohne Maria ist die Kirche nicht mehr katholisch. Wir lassen das so, wie es ist. Dann haben wir neu wieder die Hervorhebung Marias Himmelfahrt. Wir wissen nur von einer einzigen Himmelfahrt und das ist die Himmelfahrt unseres Herrn. Und es ist einfach so weit gekommen, Brüder und Schwestern, dass wir die göttliche Botschaft im Original tragen und weitergeben müssen. Wir haben keine andere Wahl. Und ich sage es noch einmal, die ganze religiöse Welt wird verführt, wird betrogen. Alle Protestanten werden mit solchen Darlegungen überschüttet und sie alle beugen sich. Dann sieht man sogar, wie der katholische Würdenträger den protestantischen Würdenträger mit Weihwasser bedenkt und ihm dann die Handauflegung gibt. Es ist einfach furchtbar, was in unseren Tagen geschieht. Und deshalb hat Gott einen Boten und eine Botschaft gesandt, damit unsere Augen geöffnet werden und wir den religiösen Betrug durchschauen, uns absondern, reinigen und läutern lassen, wie es der Prophet Daniel gesagt hat, und so unsere Zubereitung auf die Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, aus Gnaden erleben dürfen. Ehe wir jetzt in die Wortbetrachtung übergehen, möchte ich bitten, dass Bruder Gilbert nach vorne kommt und noch mit uns betet. Vielleicht will Bruder Bruder Gukatschka aus Prag auch noch kommen. Eigentlich wollte ich Bruder Schmidt bitten, dass er heute in Russisch hier an dieser Stätte Gott dankt. Er winkt ab. Und ich sage euch warum. Ganz gleich, wie viele Sprachen jemand kennt. Wenn es zum Gebet kommt, dann beten wir von Herzen in unserer eigenen Sprache, in der Muttersprache. Das ist nun einmal so. Aber wir sind Gott dankbar für Bruder Schmidt und für alle Türen, die Gott öffnet. Ist der Bruder Gukatschka hier? Hört er zu oder ist er nicht hier? Doch, er ist da. Kommt, lasst uns aufstehen. Wir schätzen es, dass alle aus allen Sprachen hier sind. Und die Verkündigung, die in deutscher Sprache geschieht, dass sie übertragen wird, dass sie mithört bei den Liedern, Geduld habt. Und wenn ihr auch den Text nicht kennt, zum Teil wird er euch übersetzt. Wir schätzen es, dass ihr kommt und dass ihr Gottes Wort mit uns hört. Wir haben keine andere Wahl. Singen wir Glaube nur, Glaube nur.
Glaube nur, alles ist möglich, oh Glaube nur, Glaube nur, Glaube nur, alles ist möglich, oh Glaube nur.
Amen. Amen. Ihr mögt euch sitzen. Ich habe natürlich mit der tschechischen Sprache mehr Not als mit der slowakischen, mit der polnischen überhaupt nicht, aber ab und zu fehlen dann doch die Verbindungsworte. Wir haben gespürt, was von Herzen kommt, das geht zu Herzen. Und wir sind Gott einfach dankbar, dass sein Wort ausrichtet, wozu es gesandt wurde. Nicht der Bote richtet aus, das Wort richtet aus. Der Bote bringt die Botschaft. Und Gott, der über seine Worte wacht, offenbart es uns, legt Gehorsam, innere Zustimmung in uns hinein. Unser Bruder aus Norwegen hat gestern eine so gute Zusammenfassung gegeben und wir werden ihn nachher wieder rufen. Wir bitten, dass sich alle, besonders unser Bruder, wohl fühlt. Ich bin euch die Erklärung schuldig für den Text, den wir gestern Abend gelesen haben, aus dem zweiten Timotheusbrief. Ich möchte euch nur ganz kurz anvertrauen, in welchem Zusammenhang dieser Text steht, nämlich in Beantwortung vieler Fragen, die aus der ganzen Welt im Laufe der Jahre, besonders in den letzten Monaten, gestellt wurden. Und da sind es Brüder aus Afrika und Südamerika, die besonders darauf gedrungen haben, dass sie beantwortet werden. Und ich sage das mit großem Schmerz. Das, was in allen Kirchen und Freikirchen nicht richtig gelehrt wird, beschäftigt uns, wir nehmen es wahr, aber es fügt uns keinen Schaden zu. Der Schaden, der zugefügt wird, kommt immer von innen, nicht von außen. Wenn von außen Verfolgung kommt, rücken die Gläubigen näher und enger zusammen. Wenn aber von innen, wie Paulus es gesagt hat, und ich lese auch das Wort gleich, aber zuerst nochmal 2. Timotheus 2, ich lese nur den letzten Vers, Vers 26, sodass sie wieder nüchtern werden und sich aus der Schlinge des Teufels losmachen, nachdem sie sich von ihm haben einfangen lassen. Ich sage noch einmal, all die Irrlehren, die in allen Kirchen sind, hindern uns nicht. Die Hindernisse innerhalb der Botschaft sind alle Deutungen und verkehrten Lehren, die verbreitet werden, und immer wieder kommen neue Spaltungen hervor. Die erste Frage, ich lese nur einige. Wie stehst du heute zum Dienst Bruder Brenhims? Was ist deine Überzeugung mit Blick auf die Endzeitbotschaft? Glaubst du an die Öffnung der sieben Siegel? Ist auch das siebente Siegel geoffenbart? Was meinte Bruder Brenhim mit dem dritten Zug? Warum hat Bruder Brenhim sich wiederholt auf Offenbarung 10,7 berufen? Lehrst du anders, als er gelehrt hat? Glaubst du an die Lehre der Parousie? Wer weiß, was die Lehre beinhaltet? Die Lehre beinhaltet, dass geglaubt wird, dass der Herr schon gekommen ist. Das griechische Wort Parousia bedeutet leibliche Gegenwart. Und ich denke an die internationale Predigerkonferenz, die wir hier am Tisch hatten, in diesem hohen Gebäude, und wir unserem Bruder Frangos, ein Mann in Griechenland geboren, jetzt in Australien wohnend, gefragt haben, du bist Grieche, sage uns, was das Wort Parousie bedeutet. Und er sagte kein Wort, er stand auf, ging zu der Tür hinaus, machte die Tür hinter sich zu und kam wieder rein und sagte, das ist Parousie. Meine persönliche Ankunft, mein persönliches Kommen ist Parousie. Die Brüder, die kaum eine Sprache richtig kennen, maßen sich an, deuten zu dürfen, was Parousie bedeutet. Unser Herr wird so, wie er gen Himmel gefahren ist, wiederkommen. Nicht als Idee, als nichts, sondern derselbe Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel emporgehoben wurde, wird wiederkommen in derselben Weise, wie ihr ihn habt gen Himmel auffahren sehen. Das ist so, spricht der Herr im Worte Gottes. Und so glauben wir es von ganzem Herzen. Frage 9. Glaubst du, dass Offenbarung 10, 1 bis 7 schon erfüllt ist? Frage 10. Glaubst du, dass der Menschensohn gemäß Lukas 21, 27 schon gekommen ist? dann sogar die Frage, ist dein Dienst in der Bibel begründet? Dann Frage 12, korrigierst du in bestimmten Punkten den Propheten? Hat Bruder Brenhim die Offenbarung der 7 Tonnen empfangen? Glaubst du an den Dienst eines 8. Botschafters? Ihr könnt durch ganz Südamerika gehen, dass ein 8. Botschafter nach dem anderen. Ja, und die sagen, Bruder Brenhim hat den Dienst nicht zu Ende geführt. Und dann kommen sie und sagen, ich bin der 8. Botschafter. Namen soll man nicht nennen. Sie haben ihre Broschüren veröffentlicht mit Foto und alle Leute können darüber nachlesen und es erfahren. Ich antworte sehr kurz und bündig, in der Hand des Herrn waren nur 7 Boten. Ein 8. Bote muss notgedrungen in der Hand eines anderen sein. Fertig. Ja, was soll ich sagen? Ja, wenn nur 7 in der Hand des Herrn sind, dann ist der 8. ja irgendwo überflüssig und ist nicht in der Hand des Herrn. Was ist dein Absolut, die Bibel oder die Botschaft? Ja, die Botschaft ist die Bibel und die Bibel ist die Botschaft. Aber, das muss man auch sagen, man legt die Bibel zum Teil beiseite. Man legt die Bibel zum Teil beiseite. Gerade von diesen Leuten, die verschiedene Lehren vortragen. Und dann, wer wird die Gemeinde dem Herrn darstellen und geistige Speise und. Also hier gehen einige Fragen, die hier so gestellt wurden. Manche werden uns befremden, besonders eine gehört nur auf den afrikanischen Kontinent, aber wir müssen, weil all diese Lehren weltweit verbreitet werden, müssen wir tatsächlich alles abdecken und Stellung dazu nehmen von der Heiligen Schrift aus. Ich sage noch einmal, das, was von außen geschieht, an Druck, an Verfolgung, an Missverständnissen, was alles über uns geschrieben wird, gesagt wird, so schlimm es auch sein mag. Aber es bringt keine Trennung. Es bringt uns näher zusammen. Aber alles, was von innen kommt und dann vorgetragen wird, bringt immer wieder neue Trennungen hervor. Und der Leib des Herrn muss unter der Kraft des Heiligen Geistes in der Einheit des Glaubens zusammengefügt werden. Stimmt, Bruder Miskis? Gott segne dich. Dich müssen wir nachher auch noch rufen. Also, in Apostelgeschichte, dem 20. Kapitel, hat Paulus geschrieben, und dasselbe wiederholt sich, und wir müssen uns mit diesen Themen befassen, wie Paulus es damals tun musste. Wer 1. Korinther 15 liest, dort wurde behauptet, die Auferstehung sei schon geschehen. Dort ließen sich Menschen für die Toten taufen. Dann haben wir ja gestern gelesen, Hymeneus und Hypletius, was haben die gesagt? Haben Verwirrung in die Gemeinde hineingebracht. Die einen sagten, es gibt keine Auferstehung, die anderen, sie sei schon gewesen. Ja, was nun? Was nun? Verwirrung innerhalb der Gemeinde. Und Gott schenkt Klarheit durch sein Wort. Als wir zu Ende waren mit der Beantwortung der Fragen, kam eine Zusatzfrage: Was ist der Titel dieser Broschüre? Und wirklich, wie durch den Geist gegeben, Menschen fragen, Gott antwortet durch sein Wort. Menschen fragen, Gott antwortet durch sein Wort, nicht durch Menschen. Menschen fragen, aber Gott antwortet nicht durch Menschen. Gott antwortet durch sein Wort. Denn Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Hier haben wir eine Beschreibung in Apostelgeschichte 20 von Vers 23. Nur bezeugt mir der Heilige Geist, dass in jeder Stadt mit Bestimmtheit das Gefangenschaft und Leiden auf mich warten. Doch ich sehe das Leben als für mich selbst völlig wertlos an. Auf sich gestellt, auf sich bezogen, ich sehe mein Leben als völlig wertlos an. Der eigentliche Wert kommt ja in unser Leben erst dann, wenn der göttliche Inhalt hineingelegt wird. Und Paulus hat es ja erlebt, auf sich gestellt, völlig wertlos. Der Wert bestand in dem, was Gott in ihn hineingelegt hat. Und dann, wenn ich nur meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich vom Herrn Jesus empfangen habe, nämlich Zeugnis für die Heilsbotschaft von der Gnade Gottes abzulegen. Darum ging es ihm und darum geht es heute. Mein Leben, ich habe mein Leben gelebt, wie immer es war. Es geht heute um das, was Gott der Gemeinde verheißen hat, um den göttlichen Sinn und Zweck, den er in unser Leben hineingelegt hat, der für die Ewigkeit bestimmt ist. Dann weiter von Vers 25. Und jetzt seht, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht wiedersehen werdet, ihr alle, unter denen ich als Prediger des Reiches Gottes mich bewegt habe. Darum gebe ich euch am heutigen Tage die feste Versicherung, dass ich den Tod niemandes auf dem Gewissen habe, denn ich habe es an mir nicht fehlen lassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Also, er hat verkündigt und hatte das Leben keines Menschen auf dem Gewissen, wer es ablehnte, trug für sich die Verantwortung, wer es annahm, für den hat Gott die Verantwortung übernommen, hat sein Werk begonnen und wird es vollenden. Brüder und Schwestern, es ist einfach so wichtig, dass wir Gottes Wort auf- und annehmen und von ganzem Herzen glauben, und dann wird es uns geoffenbart werden, das Verständnis wird uns für die Schrift geöffnet werden, und wie Paulus hier schreibt oder Lukas von ihm geschrieben hat, dass wir in den ganzen Ratschluss unseres Gottes eingeführt werden. Und dann geht es ja weiter in Vers 28. So gebt den Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, bei welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern bestellt hat, damit ihr die Gemeinde des Herrn weidet, nicht eure Gemeinde, die Gemeinde des Herrn weidet, die er sich durch sein eigenes Blut erworben hat. Möge es jetzt in unseren Herzen als Gebet zu Gott emporsteigen. Treuer Herr, sorge dafür, dass in allen Landen auf Erden, in der ganzen Welt, wo immer Gemeinden sind, dass der Herr Hirten nach seinem Herzen schenkt, die nicht sich selber weiden, die nicht ihre eigene Erkenntnis und Lehre vortragen, sondern, wie Paulus an Timotheus geschrieben hat, in der Lehre beweise Unverfälschtheit. Es geht um die wahre Lehre. Ihr wisst ja, das hebräische Wort Tora, was ja die Bezeichnung für die fünf Bücher Mose ist, bedeutet in deutscher Sprache Lehre, Unterweisung. Gott hat die Lehre geschenkt und hat in dieser Lehre Unterweisung seinem Volke mit auf den Weg gegeben. Wir haben das Neue Testament mit allen Lehren, mit der gesamten Unterweisung. Ich frage euch, was hat Gott vergessen? Nichts. Alles ist in diesem Buch geschrieben worden, bis hin zum neuen Himmel und der neuen Erde. Alles ist in diesem Buch geschrieben worden. Hier geht es um die Gemeinde des Herrn, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Noch einmal auf den ersten Satz in dem Auszug aus dem Internet zu kommen, über Maria. Maria ist das beste Beispiel, was geschieht, wenn ein Mensch die Verheißung, die ihm gegeben wird, glaubt. Nur dann kann das Wort Fleisch werden. Nur dann kann der Heilige Geist auf uns kommen. Maria braucht nicht verherrlicht zu werden. Die kann als erstes Beispiel genommen werden, was Gott tut, wenn er seine Verheißung gibt und die Verheißung geglaubt wird. Dann wird das Wort Fleisch. Dann findet eine Zeugung aus dem Geist statt. Dann findet eine Geburt statt, wenn man glaubt, was Gott verheißen hat. Und so sehen wir die Beispiele in der Heiligen Schrift auf uns in dieser Zeit bezogen. Das sagen wir nicht aus Rechthaberei. Das sagen wir um der Wahrheit willen. Der ganze Aufbau des Heilsratschlusses Gottes ist auf Verheißungen gegründet. Wir können zurückgehen zu 1. Mose 18, als Gott der Herr die Verheißung für Isaak gab. Isaak gab immer Verheißungen, Verheißungen. Und für alle Verheißungen Gottes ist in Jesus Christus das Ja und das Amen. Ja, für wen denn? Für uns, die wir die Verheißungen glauben. Die wir aufnehmen, was Gott uns verheißen hat. Es beginnt mit der Verheißung des Vaters. Wartet in Jerusalem, bis ihr die Verheißung des Vaters empfangen habt. Ausrüstung mit der Kraft aus der Höhe. Warum? Damit unser Herr durch die Gemeinde seinen Dienst fortsetzen kann. Damit alles, was durch seinen Dienst geschah, durch die Gemeinde geschehen kann. Dass der Herr eine Offenbarungsstätte hier auf Erden hat. Einen Leib, den er als Haupt dirigiert und jedem Glied den Platz zuweisen kann, der ihm gehört. Und so glauben wir, dass der ewig treue Gott eine Gemeinde herausruft und weltweit formt. Eine Gemeinde, die sich aus jeder Schlinge der falschen Lehren und der Deutungen gelöst hat, in die Freiheit der Kinder Gottes gekommen und sich so dem Herrn unterstellt hat, damit der Wille Gottes geschehen kann. Wie oft haben wir es gesagt? Die Juden müssen in das Land der Verheißung zurückkehren. Das ist ein göttliches Muss, weil Gott es gesagt hat, am Ende der Tage werde ich euch in das Land zurückbringen, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Jeremia 31. Er, der Israel zerstreut hat, sammelt es wieder und pflanzt es ein. Aber hier ist doch der Hauptpunkt. So wie die Juden aus aller Welt in das Land der Verheißung zurückkehren müssen, um Anteil an dem zu haben, was Gott ihnen verheißen hat. Und spätestens unter dem Dienst der beiden Propheten, die nach Sacharja 4 und Offenbarung 11 in Jerusalem, als die beiden Ölbäume ihren Dienst haben werden. Man muss da sein, wo Gott Verheißungen einlöst. Man muss da sein, wo Gott seinen Willen offenbart. Und wir sehen, die Sammlung des Volkes Israel ist so gut wie abgeschlossen. Man hört in den letzten Monaten nicht mehr, dass Leute aus Äthiopien oder irgendwo zurückkommen. Es scheint so zu sein, als sind alle zurückgekommen. Natürlich, die auf der Wall Street, sie werden ihren Business weitermachen, aber Gott hat ja zunächst eine Auswahl, die 144.000 aus jedem Stamm, 12.000. Und ich garantiere euch, die sind schon dort. Die sind schon dort. Die sind schon dort. Die warten nur noch auf den Moment, wo der Zeitpunkt gekommen ist. Hier in Apostelgeschichte 20 gebt den Acht auf euch selbst und dann in Vers 29: Ich weiß, dass nach meinem Weggang schlimme Wölfe bei euch einbrechen und die Herde nicht verschonen werden. Dann kommt das Allerschlimmste. Ja, aus eurer eigenen Mitte werden Männer auftreten und Irrlehren vortragen, um die Jünger in ihre Gefolgschaft zu ziehen. Das ist das eigentliche Merkmal. Jeder Bruder, der mit irgendeiner neuen Lehre kommt, zieht Jünger in seine Gefolgschaft. Und man kann es weltweit, ich kenne mich da gut aus, man kann es weltweit beobachten. Die folgen dem Bruder, die Gruppe folgt dem Bruder, die Gruppe folgt dem Bruder. Aber die wahre Brautgemeinde folgt dem Herrn Jesus Christus. Die Braut hört auf die Stimme des Bräutigams. Die Braut hört auf keine Deutung, lässt sich keine Schlinge mehr umlegen, sondern bleibt im Wort der Wahrheit und wird darin geheiligt. Und dann begreifen wir das Wort: Ohne Heiligung wird niemand den Herrn schauen. Und die Heiligung kann wirklich nur durch das Wort geschehen. Deine eigene Heiligung wird nicht ausreichen. Es muss die vom Geist gewirkte Heiligung in uns geschehen. Und die kann nur geschehen, wenn wir Gottes Wort von Herzen glauben, aufnehmen, es geoffenbart bekommen und uns im Worte wiederfinden. Ich lese noch den einen Vers hier, Vers 31. Darum seid wachsam und bleibe dessen eingedenk, dass ich 3 Jahre hindurch, Tag und Nacht, nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Ja, was soll Bruder Ross, Bruder Schmidt, was soll ich sagen? Seit 1960, als Gott Gnade schenkte und ein neuer Anfang gemacht wurde, und besonders seit 1966, als wir aufgrund göttlicher Weisung und Berufung angefangen haben, dieses herrliche Wort zu tragen. Und oft unter Tränen. Wir haben ermahnt, wir haben die Belehrung weitergegeben. Paulus spricht hier von 3 Jahren. Ja, wir können von 33 Jahren, wir können von 42 Jahren sprechen, wo wir nicht aufgehört haben, das wahre Wort Gottes zu tragen. Ich sage das zur Ehre des allmächtigen Gottes. Wir haben nicht eine Predigt zurücknehmen müssen. Wir haben nichts korrigieren müssen, was wir in all diesen Jahren gelehrt haben, weil wir nur aus der Heiligen Schrift gelehrt haben. Und das ist die Gnade, die Gott uns gegeben hat. Diese innige, direkte Verbindung zu ihm und zu seinem Wort. Unser Bruder aus Norwegen sagte gestern, seit seinem 13. Lebensjahr. Bei mir war es das 12. Lebensjahr. Am Ende des Zweiten Weltkrieges, als wir in der Lüneburger Heide ankamen und unser Papa die Bibel genommen und die ganze Familie um den Tisch versammelt und vorgelesen hat. Wir gemeinsam gebeten und Gott gedankt haben. Seit dem Tage habe ich die Bibel täglich gelesen. Seit 1945 die Bibel täglich gelesen. Und der Respekt, den ich vom ersten Tage dem Worte Gottes gegenüber hatte, ist in mir geblieben und wird in mir bleiben in Ewigkeit. Das legt Gott in einen Menschen hinein. Das kann sich niemand geben. Wir lassen uns da beschicken. Noch aus dem Thessalonicher Brief, 1. Thessalonicher. Hier schreibt ja Paulus, man könnte sehr viele Stellen lesen. Paulus hat ja an die Auserwählten geschrieben, die er betreut, denen er das Wort verkündigt hat. Es steht doch immer noch geschrieben, alle, die zum ewigen Leben bestimmt waren, wurden gläubig. Die zum ewigen Leben bestimmt waren. Hören die Botschaft, glauben, nehmen auf und erleben die Gnade Gottes. 1. Thessalonicher, 1. Kapitel, 4. Vers. 1. Thessalonicher, 1. Kapitel, 4. Vers. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, dass ihr zu den Auserwählten gehört. Sag doch einmal Amen.
Amen.
Es ist doch gut, wenn wir die Zustimmung in uns haben, dass wir sie kundtun. Das Amen gilt doch nicht dem, der das Wort liest oder vorträgt, sondern Gott, dem Herrn. Dass ihr zu den Auserwählten gehört. Und jetzt kommt die Begründung. Denn unsere Verkündigung der Heilsbotschaft ist bei euch nicht allein in Wort erfolgt, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Zuversicht. Ihr wisst ja doch, dass wir uns unter euch, um eure, wie wir uns unter euch verhalten haben. In 1. Thessalonicher 2 von Vers 3, denn unsere Predigt erfolgt nicht aus Schwärmerei oder unlauteren Absichten, auch nicht mit Hintergedanken. Nein, wie wir vor Gott gewürdigt worden sind, mit der Verkündigung der Heilsbotschaft betraut zu werden, so reden wir nun auch nicht, um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen kennt. Derselbe Paulus schreibt ja an die Galater im 1. Kapitel, Galater, 1. Kapitel, in diesen Kapiteln, ja eigentlich meistens im 1. Galaterbrief, hat er ja von dem anderen Evangelium gesprochen und gesagt, selbst wenn ein Engel vom Himmel kommt und euch ein anderes Evangelium predigt, auch nur das Geringste abändert, über dem lastet ein Fluch. Wir können es nicht ändern. Das ist eine Schlinge. Und damit ist ein Fluch verbunden. Und derselbe Paulus schreibt in Vers 10, suche ich jetzt nun den Beifall von Menschen zu gewinnen oder die Zustimmung Gottes. Es geht um den Willen Gottes. Wir haben es gestern aus allen drei Evangelien gelesen. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Nicht was ich will, sondern was du willst. Dein Wille geschehe. Wisst ihr, dass der Wille Gottes der Gemeinde genauso übertragen wurde und dass wir allein im Willen Gottes geheiligt werden können und dass die Gemeinde dazu bestimmt ist, so wie der Wille Gottes sich durch Jesus Christus, den Erlöser, erfüllte, dass sich der Wille Gottes durch die erlöste Gemeinde auf Erden erfülle, so dass wir Gott von Anfang bis zu Ende wirksam sehen. Ich lese es euch vor aus dem Hebräerbrief, dem 10. Kapitel. Hier spricht unser Herr mit Berufung auf die Verheißung aus Psalm 40, Vers 8, Hebräer 10, Vers 7. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht über mich geschrieben, um deinen Willen zu tun. Und dann Vers 9, er fährt fort danach und spricht, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er hebt das Erste auf, um das Zweite dafür als gültig hinzustellen. Und aufgrund dieses Willens sind wir durch die Darbringung des Leibes Jesu Christi ein für allemal geheiligt. Amen. Aufgrund dieses Willens. Und wir sind ja mit dem Willen Gottes einverstanden, dessen Wille es war und ist, dass alle Menschen gerettet werden, und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, aber nicht alle nehmen es an. Noch den 14. Vers aus diesem Kapitel, denn durch eine einzige Darbringung hat er die, welche sich von ihm heiligen lassen, für immer ans Ziel gebracht, für immer vollendet, schon vor seinem Thron gesehen, ohne Flecken und ohne Runzel, damit wir wissen, dass unser persönlicher Glaubensgehorsam von Gott gefordert wird. Lasst mich aus Hebräer, dem 5. Kapitel lesen, von Vers 7. Hebräer 5, von Vers 7. Er hat in den Tagen seines Fleisches Gebete und flehentliche Bitten mit lautem Schreien und Tränen vor den gebracht, der ihn vom Tode zu erretten vermochte und hat auch Erhörung gefunden aus seiner Angst. Brüder und Schwestern, der Tod ist Realität. Unser Herr musste dem Tod begegnen. Er musste sterben, um den Stachel des Todes herauszuziehen, um den Tod zu überwinden, die Hölle zu besiegen und am dritten Tage aufzuerstehen. Und sein Sieg ist unser Sieg. Und dann heißt es hier weiter, und das ist der wichtige Vers für uns. Er hat trotz seiner Sohnestellung an seinem Leiden den Gehorsam gelernt, nachdem er so zur Vollendung gelangt war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber ewigen Heils geworden. Der Ungehorsam hat uns allen das Verderben gebracht. Der Ungehorsam geschah, als der Feind der Eva die Schlinge umgelegt, das Wort in Frage gestellt, hinzugefügt, was er wollte, außer Kraft gesetzt, was Gott gesagt hat. Und Eva war der Lüge des Satans verpflichtet. Sie hat sich bewusst darauf eingelassen. Und siehe da, nicht nur über die ersten Menschen, sondern über uns alle ist der Tod gekommen. Also ist der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen. Und deshalb kam unser Herr und Erlöser. Er war der Einzige, an dem der Tod keine Macht hatte. Aber da unsere Schuld und Sünde auf ihn gelegt wurde und die Strafe, der Sold, den die Sünde bezahlt, ist der Tod. So schreibt es Paulus an die Römer, ist der Tod. Und daher, weil er all unsere Strafe, unsere Sünde, unsere Schuld wirklich alles auf sich genommen hat, die Scheideband weggenommen, die Feindschaft hinweggenommen, alles weggenommen, sogar der Vorhang im Tempel zerriss, dass alle, für alle sichtbar war, hier hat Gott von oben her geantwortet, der Weg ins Allerheiligste ist frei. Alle, die ihm gehorsam sind, lasst uns gehorsame Gotteskinder sein. Gehorsam dem Worte Gottes gegenüber, denn Ungehorsam kann und ist die Sünde der Zauberei. Und dann kann Paulus fragen, wer hat euch bezaubert? Ihr habt einen guten Anfang gemacht. Warum ist das jetzt mit euch geschehen? Noch die Bemerkung, Bruder Brenhem hatte ja gesehen, dass die Braut aus dem Gleichschritt kommen würde. Er hat die Braut gesehen, wie sie wirklich ganz minimal bekleidet war. Man konnte fast alles an diesen Schwestern sehen, die Bruder Brenhem in einem Gesicht gezeigt wurden. Und es hieß, das soll die Braut sein. Und Bruder Brenhem hat dabei gedacht, ist das Resultat all meiner Jahre der Verkündigung des Wortes Gottes? Kann ich mit diesem Resultat vor Gott bestehen? Hat sich mein Dienst überhaupt gelohnt? Und dann wurde ihm die Braut noch einmal gezeigt. Herrlich, weiß, gekleidet, ohne Flecken und ohne Runzel. Und dann sagt er so schön, die Braut ist wieder in den Gleichschritt mit dem Wort gebracht worden. Also ist sie aus dem Gleichschritt gekommen, als sie sich aus dem Wort herausbegeben hat. Brüder und Schwestern, wir sind keine Fanatiker, aber wir glauben dieses Wort Gottes in der Gesamtheit. Und wir glauben, dass der Herr eine Gemeinde haben wird, ohne Flecken und ohne Rutzen. Und wenn wir an diesem Wochenende all die Lehren nicht berührt haben, die ja in den Kirchen und Freikirchen existieren, alles Deutungen in Konzilen beschlossen, in Synoden beschlossen, wir glauben den Ratschluss unseres Gottes. Das, was Gott von Ewigkeit her beschlossen hat. Und Brüder und Schwestern, teure Freunde, wir sagen mit Petrus, und wir sagen das mit Wahrhaftigkeit, auch wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt, sondern dem Worte Gottes. Und das prophetische Wort ist ein Licht auf unserem Wege geworden. Wir haben aus Gnaden die Orientierung, wenn ich jetzt noch einmal sage, die Orientierung, wie sie kein Politiker haben kann, niemand haben kann. Denn Paulus hat es in 1. Thessalonicher im 5. Kapitel auf den Punkt gebracht, als er von dem Tag des Herrn sprach, der wie eine Schlinge über die ganze Erde kommen würde. Ihr, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch dieser Tag wie ein Dieb überraschen könnte. Gott hat uns Licht gegeben. Wir freuen uns darüber, dass er mit uns redet. Wir freuen uns darüber, dass wir sein Wort glauben dürfen und erleben, wie er uns Offenbarung und Offenbarung aus Gnaden schenkt. Gott dem Herrn sei alle Ehre, aller Lobpreis, dass er sich seines Volkes angenommen und uns unter all den Stimmen, unter all den religiösen Stimmen, die es auf Erden gibt, seine Stimme aus Gnaden hören lässt. Nach dem Wort der Schrift, meine Schafe hören auf meine Stimme. Wer immer zur Herde des Herrn gehört, wird in diesen Tagen auf die Stimme des Hirten hören. Dann sind wir wieder bei dem Wort, wer ein Ohr hat, zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Die meisten haben zwei Ohren, aber es muss das innere Gehör geöffnet werden. Es darf nicht hier rein und dort rausgehen. Es muss in das Herz hineinfallen. Es muss zur Offenbarung werden. Und heute möchte ich wissen, ob die Versammlungen, die Gott uns schenkt, zu denen wir von weit und breit zusammenkommen, keine Mühe, kein Geld, nichts scheuen, sondern wir kommen. Lohnt es sich, dass wir kommen? Sind es Tage und Stunden der Zubereitung? Gott schenke uns die Gnade, die Zeit wahrzunehmen, solange wir sie haben. Denn die Nacht kommt, wo niemand mehr wirken kann. Gott, der Herr, segne uns alle. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Heute möchte ich fragen, wie viele hier sind, die Offenbarung von Gott empfangen möchten. Es kommt nicht alles an einem Tag, nicht alles in einer Predigt. Es kommt aber so, wie wir es aufnehmen können, wird es uns von Gott geschenkt. Und wir werden von Klarheit zu Klarheit, von Wahrheit zu Wahrheit, von Offenbarung zu Offenbarung geführt. Und wir spüren, dass der Geist Gottes in unserer Mitte wirksam ist, dass er Glaubensgehorsam in uns bewirken möchte. Und wir haben heute ein wenig mehr begriffen, dass die Gemeinde Offenbarungsstätte Gottes auf Erden ist. Der Leib Jesu Christi durch einen Geist zu einem Leibe getauft worden. Und Paulus schreibt, dass einem jeden die Gabe entsprechend dem Willen Gottes zugeteilt wird. Und dann sind die verschiedenen Gaben und Dienste aufgezählt worden. Ob in 1. Korinther 12 oder 14 und dazwischen liegt das Kapitel der Liebe. Bitte verletzt das Gebot der Bruderliebe nicht. In der Bruderliebe kommt die allgemeine Liebe. Lasst nichts in euer Herz hinein, was eine Wurzel der Bitterkeit hervorbringen kann. Denn es steht geschrieben in Matthäus 5, in der Bergpredigt, selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Lasst uns darauf achten, nicht auf das, was andere tun, jeder achte auf sich selbst. Und dann wird Gott mit uns sein und der Geist Gottes wird von Sünde, von Gericht und Gerechtigkeit überführen und überzeugen. Nicht du, nicht ich. Aber heute wollen wir als Gemeinde hier und weltweit ein gemeinsames Gebet zum Gnadenthron Gottes emporschicken, dass innerhalb der Botschaft eine Wende kommt, dass Menschen aus allen Schlingen herausgerissen, herausgelöst werden und nicht länger einem Menschen folgen und seiner Lehre, sondern in die Fußtapfen des Herrn treten und in der Nachfolge des Herrn erfunden werden, wie er gesagt hat, folge mir nach. Möge möge Gott die Wende herbeiführen, dass alle, die aus der Wahrheit herausgerutscht, herausgerissen wurden, aber zur Braut gehören, dass sie zurückgebracht werden. Auf der ganzen Erde, wo immer sie sein mögen, im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Lasst uns beten, gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir kommen vor dein heiliges Angesicht. Geliebter Herr, heute geht es nicht um die 3 Jahre des Paulus oder um 33 Jahre. Heute geht es um die Ewigkeit, um die Ewigkeit. Geliebter Herr, erbarme dich deines Volkes. Mach ein Ende mit allen Verführungen. Mach ein Ende und führe dein Volk zurück zu deinem Wort, zu deiner Wahrheit. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, wir preisen dich. Wir rühmen die Kraft deines Blutes, deines Wortes, deines Geistes und danken dir für den Sieg von Golgatha. Geliebter Herr, bringe die Braut zurück. Bringe die Braut zurück in den Gleichschritt mit Übereinstimmung deines heiligen Wortes. Halleluja, Preis und Ruhm sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Preiset Gott, preiset Gott. Er hat uns erhört. Er hat uns erhöht. Die Wende ist eingeleitet. Der Herr nimmt sich der Sache seines Volkes selber an. Halleluja, Halleluja. Großer Gott, segne vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Beginne in Neuseeland, wo die Sonne jeden Tag aufgeht. Fahre fort über Australien und möge die ganze Erde erleuchtet werden von der Offenbarung, die du geschenkt hast. Großer Gott, dir sagen wir Dank für alles Gute, das du getan hast, an uns aus Gnaden getan hast. Halleluja, 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 Halleluja. Preis und Ehre sei unserem. Halleluja. Halleluja. Vielleicht kommt unser Bruder.
Alles ist neu. Denn er ist
scheint in den Wolken, in Majestät und in Pracht. Ich kann's nicht sagen in Worten, mein Herz es jubelt und lacht. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Kannst du begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beut? Bist du mit ihm dann im Frieden, wenn Jesus käme noch heut? Er hat die Städte bereitet für die noch wartende Schar, die immer treu für ihn streiten. Es kommt der verheißene Tag. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Nichts ist vom Leid mehr geblieben, Spott und Hohn sind dann vorbei. Jesus will allzeit dich lieben, dies meine Losung soll sein. Möchtest du mit in die Heimat, willst Jesus du einmal sehen. Er nur bringt dich in die schöne Stadt, du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. 118.